Ich lese ein Gotteswort zu dem Thema Heimkehr aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, den Fremdlingen, die erwählt sind nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung durch den Heiligen Geist, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereit ist, dass sie offenbar werde in der letzten Zeit. Darüber freut euch, die ihr jetzt eine kleine Weile, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird. Zu Lob, Preis, Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen, habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, wiewohl ihr nicht seht, und freut euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, die ihr das Ziel eures Glaubens davonbringen werdet, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Wir setzen uns. Lieben Brüder und Schwestern, kurz nach dem Ersten Weltkrieg fiel mir ein Buch in die Hände, das mich damals als Junge, ich ging damals noch hinterm Flug, beeindruckte. Das Buch war überschrieben, Wir vom verlorenen Haufen. In diesem Buch schilderte ein junger ostpreußischer Bauernsohn seinen Weg. Wie jeder Junge hatte er Ideale, hatte einen Traum, nämlich er wollte gern Offizier, Soldat werden. Und er besuchte die Kadettenschule, nachdem er in den Wäldern, die Ernst Wichert in den ostpreußischen Wäldern so tief geschildert hat, die Zeit herum hatte, kam er in die Kadettenanstalt, wurde Leutnant, Oberleutnant, und dann marschierte er mit seiner Truppe an die Front. Nach wenigen Gefechten kam er in Gefangenschaft und nach Sibirien. Dort packte, was verständlich ist doch, ihm das Heimweh zurück, und er machte einen Fluchtversuch. Er wurde gefasst, gefangen und wurde 1000 Meter unter der Erde in ein Bergwerk verfrachtet und musste in diesem Bergwerk bis zum Schluss des Krieges sein. Als die anderen nach Hause fuhren, in die Heimat, war er unten in der Erde. Schließlich kam er nach oben, machte einen neuen Fluchtversuch und auf abenteuerlichen Wegen über Japan, China kam er zurück nach Ostpreußen. Und als er sein Heimatdorf fand, da lag der Hof in Asche und die Eltern unter der Asche. Und dann schrieb er dieses Buch, Wir vom verlorenen Haufen. Brüder und Schwestern, solch ein Buch könnten heute viele schreiben. Wenn man im Fernsehen oder so die Trecks gesehen hat, jetzt in Saigon, die Hunderttausende, die mit Kind und Kegel, mit Wagen dort fahren, wenn man gesehen hat, wie die Mütter ihre Kinder ins Meer werfen, verhungernd, wenn man das Elend dieser Welt sieht, dann sieht man ja das Menschenbild echt, dann ist dieser Gedanke, liegt nahe, verlorener Haufen. Aber nicht dann bin ich, wenn ich die Wirklichkeitsdeutung der Bibel nehme, im verlorenen Haufen, wenn ich kein Hemd mehr am Leibe habe, wenn ich mein Vaterhaus verloren habe. Ich bin dann im verlorenen Haufen, wenn ich meine innere Heimat, wenn ich Gott verloren habe. Wenn ich mich nur noch drehe um die eigene Achse, wenn ich selber das Maß aller Dinge bin, wenn ich in einer Selbsttäuschung lebe, die dämonisch sein kann. Wetzel hat gesagt, der Unglaube in dieser Welt ist die Reduzierung des Menschen auf sich selber. Ich würde das auch sagen. Je mehr ein Mensch sich zum Maßstab nimmt, sich reduziert auf sich, das ist der Unglaube, umso heimatloser ist er im Grunde. umso ärmer wird er. Umso mehr lebt er aus der Wüste. Umso mehr versucht er, die Insel aus Träumen geboren zu finden, die er nicht findet. Und umso mehr lebt er in einer gelebten Lüge. Seht, dann bin ich im verlorenen Haufen. Wenn das, was eben Bruder Uppen andeutete, der Fall ist, was Amos schon gewusst hat. Siehe, es kommt die Zeit, wo man vom Morgen bis zum Abend laufen wird, von Mitternacht nach Mittag, von einem Ende der Erde zur anderen, wo man des Herrn suchen wird, Wort suchen wird und nicht mehr findet, wo man Durst hat, wo ich einen Durst geben will, nicht nach Wasser, nicht Hunger nach Brot, sondern nach dem Wort des Herrn, sagt Amos, zu hören, es zu hören. Und nun kommt das furchtbare Wort, wo nicht eine Erweckung das Ende ist, sondern das Furchtbare ist, nicht mehr findet. Wo Gott zugeschlossen hat, wo es aus ist, wo die ganze Welt vielleicht der Mensch im Griff hat, wo alle schöpfungsmäßigen Potenzen, wie im kommenden Antichristentum, man in der Hand hat und man wird immer ärmer. Die Welt wird Wüste. Bei aller Kultur, bei allem. Das ist die furchtbare Täuschung. Der Mensch kann diese Welt nicht verändern. Wenn Gott sie nicht verändert. Also im verlorenen Haufen. Da sind wir drin. Da ist man drin, wenn man die Frage, die Gott uns in der Schöpfung mitgegeben hat, die jeder Mensch mitschleppt und die uns unterscheidet vom Tier, woher, wozu, wohin, die Sinnfrage des Lebens letztlich, die zur Debatte steht, wenn man da keine Antwort drauf hat. Alle Philosophien von Sartre bis Camus bis ins Letzte kennt, alle Theologien studiert hat mit formgeschichtlichen Methoden und doch wüsste es. Wenn der Mensch sich selber erfasst, dann ist er im verlorenen Haufen, dann ist er in der Fremdlingschaft. Petrus, und nun komme ich langsam drauf, hat seine Botschaft hier gerichtet an die Fremdlinge. Und das ist nicht nur jene Zeitstunde, sondern die Gleichzeitigkeit des Gotteswortes, das ist ja das Geheimnis, meint auch dich heute. Denn wenn du nicht Heimat hast im Innersten, keine Antwort auf deine bedrängende Lebensfrage, wenn man graue Haare hat, steht sie sicherlich noch mehr zur Debatte, als wenn man noch jung ist. Aber seht, wenn man da keine Antwort hat, dann ist man ein Fremdling. Dann lebt man doppelspurig in einer Selbsttäuschung. Und deshalb schreibt Petrus hier, und die Anrede möchte ich einmal dick unterstreichen, da möchte ich einsteigen, an die auserwählten Fremdlinge. Also an Leute, die im verlorenen Haufen marschierten, und die doch aus diesem verlorenen Haufen rausgekommen sind, auserwählt wurden. Und Petrus hat bei diesem Wort sicherlich so etwas das mitgeschleppt und das übersetzen wollen, was von seinem vergeblichen Fischzug an Geschichte, Ewigkeitsgeschichte in seinem Leben wurde. Dass dies vergeblich Gottes bei dem Fischzug, das vergeblich war, das ihn zur Frucht setzte, zum Apostel, dass unser vergeblich noch lange nicht Gottes vergeblich ist, dass Gott immer in unserem Ende handelt, wenn wir uns in diesem Ende, würde ich sagen, dem schöpferischen Wort Gottes stellen, schicke dich an, begegne deinem Gott, dann fängt Gott an. So fängt alle Geschichte Gottes an, auch die Geschichte von Krillin. Im Ende schafft Gott, wo der Mensch am Ende ist. Und deshalb auserwählte Fremdlinge. Petrus hat gedacht an den Augenblick seiner Berufung, wie er seine Familie verließ, seine Schwiegermutter, gar nicht so einfach. Er hat gedacht, wie er nun im stürmischen Meer mitgeschrien hat, Herr, hilf uns, wir verderben. Er hat gedacht, wie er in der vierten Nachtwache da im Schiff gezittert hat, und durch die Nebelwand dann plötzlich den Mann auf dem Meer entdeckt und er als erster mit seiner ganzen Lebensfrage, die so bedrängend war, das entdeckt, es ist der Herr. und wie er das Wagnis eingeht, auf offenem Meer Jesus zuzutrauen, dass er die Lösung ist, dass er das Fallgesetz aufheben kann. Er hat das daran gedacht, wie er mit Jesus gewandert ist, die Totenauferweckung, wie er auf dem Tabor stand. Er hat daran gedacht, wie das alles ihm nicht zu der Wiedergeburt verhalf, die er immer gesucht hat. Er dachte, er hätte sie, aber er hat sie nicht. Jesus sagt, wenn du dich dermaleinst bekehrest. Er dachte immer noch, ich kann es aus mir rausschaffen. Wie ich gebaut bin, was ich in der Hand habe, ich kriege es. Herr, wenn sie dir was wollen, dann bin ich da, auf mich kannst du dich verlassen. Und Jesus sagt, Irrtum, ich habe für dich gebetet. Du, Verrat, Angst um dein Leben. Du bist ja gar nicht frei. Du bist ja im Kerker, Raum und Zeit. Das Gesetz, in dem wir stehen, kannst du nicht durchbrechen. Das kann nur ich. Und die Schuldfrage, die Vergangenheit, kannst du nicht retuschieren. Und die Zukunft, das Tor, kannst du nicht aufschließen. Und dann kam diese furchtbare Ecke im Leben des Petrus, der Verrat. In seiner ganzen Erbärmlichkeit steht dieser Mann da. Und sicherlich war der Feind in solchen Augenblicken auch nah und hat ihm gesagt, mach Schluss. Und als er hörte, den Judas haben sie eben abgeschnitten. Ich kann mir denken, dass Petrus auch mit dem Strick gespielt hat. Aber er ging hinaus und weinte bitterlich. Und das Auge Jesu hatte ihn angeschaut. Und was Judas nicht kapiert hat, das hat er da kapiert wie Spörtchen. Unter dem Wort, das wir eben hörten von dem Methodistenprediger, das aus dem Propheten Jesaja genommen war, jenes Wort. Blicket auf ihn, alle Enden der Erde, dann werdet ihr selig. Das war das Wort. Blickwechsel. Und dann hat Petrus in diesen Stunden der Einkehr, das zittert hier durch diesen Brief, dieses Wort. Ja, hat er die Einkehr gefunden, die zur Heimkehr wurde, die Bewegung wurde, den Ostermorgen. Und deshalb kann ich verstehen, in diesem Präludium zum ersten Petrusbrief, wie plötzlich bei Petrus es durchbricht, aus vollem Herzen, wie er an Tiberias denkt, an den Augenblick, wo der Auferstandene ihn grüßte und begegnete, wo er durchbricht, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier hat der Tunnel einen Ausgang. Hier hat Gott gesprochen. Hier hat er nicht gesprochen, wie die Moderne uns weismachen will. Ich habe vor einigen Tagen mit dem Bischof gesprochen. Nicht gesprochen in einer Legende. Hier sind wir nicht einer Täuschung anheimgefallen. Ja, dann wäre unser Glaube eitel. Sondern hier hat Gott ein Faktum gesetzt, das entscheidend ist. Lebendige Hoffnung. Hier ist der Durchbruch durch ihn, hinter ihm her, mit ihm, zu einer verklärten Leiblichkeit. Zu dem Wunder, in dem alle Wege Gottes enden, für die auserwählten Fremdlinge. Also damit beginnt's, mit Buße und Bekehrung. Braucht kein Tag sein, braucht keine Woche sein. Meinem Leben ist kein Tag gewesen. Eine dauernde Bewegung. Und doch, die sich bucht in der Zeit. Die Vertrauensfrage Gottes, unter der dieser Tag steht, die ist ja genauso wie bei einer Ehe. Ich habe eines Tages doch meine Frau gefragt, wollen wir zusammengehen? Und dann ging es zum Altar. Und so hat Gott mich auch gefragt, in dem Kreuz Christi, die Vertrauensfrage so radikal gestellt, dass ich nicht ausweichen kann, dass ich nicht mehr hinterfragen kann. Er hat sich so gestellt, dass ich Antwort geben muss. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Komm echt. Ich will ja nichts von dir. Ich will dich nur echt. Nur aus der Wahrheit. Komm doch mit deinen Sünden, mit deinen Schulden, mit deinen verhurten Händen, mit deiner vergifteten Fantasie, mit deiner stinkigen Selbstverliebtheit. Komm doch endlich einmal echt. Was ist das für eine Arbeit Gottes an uns? Dass wir echt kommen, dass wir endlich ehrliche Leute werden. Ich sehe das in der Seelsorge. bei anderen und auch bei mir immer wieder, diese innerste, dieses Ausweichen, diese stinkige Selbstverliebtheit, wo man immer noch gelten will und nicht kapiert, dass Gott das Nichtseiende ruft, dass es sei. Dass er mich nur nimmt und ich ja dann ich am liebsten bin, wenn ich mit Bettlerhänden komme. Aber ehrlich. Dann beginnt die Wiedergeburt als Werk Gottes. Das kann ich nicht erklären. Ich wundere mich oft, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die glauben wollen und nicht glauben können. Manchmal durch Begegnungen mit dämonologischen Dingen, wie wir eben schon hörten. Da kommt die Bremse. Und was ich für heute für das Schlimmste halte, das ist der dämonisierte Intellekt, vor dem wir stehen. Den kein Mensch durchbrechen kann. Dass der Mensch meint, er hat und hat alles verloren. Das ist das Furchtbarste. Sie reden, haben tausend Fragen wie Herodes, als Jesus zum Kreuz ging. Aber die eine Frage können sie nicht mehr stellen. Um die es geht. Auf die Gott Antwort gegeben hat im Kreuz, in Auferstehung seines Sohnes. Die Frage, die uns befreit, die allein im Grunde zur Debatte steht. Es ist doch piepegal, ob ich eine Million habe, wenn ich sterbe, oder nur ein Hemd am Leibe. Aber es ist nicht egal, ob ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Ob ich das weiß, was Luther buchte. Ob ich, wie Luther es sagt, von der Nacht seiner Bekehrung, die Engel im Himmel habe singen hören, oder nur die Musiken dieser Welt habe und die Massenmedien, die mich ja doch allein lassen. Im Selbstbetrug. Das ist ein Unterschied. Und ob ich weiß, an wen ich glaube, wenn der Sargdeckel sich schließt und da vielleicht noch eine erlogene Grabrede kommt. So ist es doch. Und seht, ich lebe im Urteil Gottes. Und dieses Urteil Gottes ist, dass Gott mich ausgerichtet hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese Bewegung zu einer lebendigen Hoffnung, die anfängt mit der Umkehr, mit der Einkehr, wie wir es gehört haben, von den beiden Brüdern eben, ja, die ist gleichzeitig, würde ich sagen, auch Heimkehr. Als ich dieser Tage einen Theologen fragte, was würdest du denken bei dem Thema Heimkehr? Da gab er mir sofort spontan die Antwort an den verlorenen Sohn. Ich sage, genau. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Damit fing es doch an. Also in der Willensbewegung. Ich will. Ich merke den Betrug. Ich merke den Schweinestall. Ich merke meine Selbsttäuschung. Und ich bin ehrlich und ich komme. Ich nehme das an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich traue Gott. Kommt her zu mir alle. Da bin ich ja wohl mitgebucht. Und ich nehme dieses Wort ganz ernst, das Gott mit seinem Blut unterschrieben hat. Und darauf kann ich mich ja wohl bauen. Wenn das nicht stimmt, stimmt überhaupt nichts. Und darauf kann ich mich verlassen. Du auch heute Nachmittag. Das ist die Botschaft, die wir in Krelingen hier bringen wollen. Solange wir hier die Fahne hochhalten und solange es der Herr will. Aber diese Heimkehr ist dann Bewegung. Bewegung, Petrus sagt, zu einer Erbschaft hin, so drückt er es auch, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, meine Güte. Hast du was zu erben? Wo es was zu erben gibt, da sind die Verwandten da. Pass auf, dann geht es manchmal hinter und sagt schon los. Was kriege ich? Seht, hast du was zu erben? Ja. Muss in diesem Augenblick denken, ich will es einmal ganz, ein paar Minuten darf ich euch noch bitten, obwohl ich der Letzte bin und den Letzten beißen ja immer die Hunde. Nicht? Ich muss denken an einen Augenblick, wo ich vor Jahren in Locarno war. Ich war jetzt mit meiner Frau, durch die Freundlichkeit eines Mannes, waren wir 14 Tage ja in Lugano, in Vico Mocote. Und ich habe geträumt, ich bin ein paar Mal weggefahren, ich habe gesagt, sofort zurück zu meiner Frau, hier ist so schön, von hier aus, ich gehe gar nicht weg. Hier, oh, nicht? Da unten der See, die Schiffe, Die herrliche Natur, alles blühte, traumhaft schön, sich lang machen, nicht? Und dann nebenbei nochmal ja, ein bisschen Salat und 16 Pfund abnehmen bei mir, nicht? Was ja auch noch nebenbei ins Gewicht fällt, nicht? Dolle Geschichte, bin viel frischer geworden, nicht? Also, man gewinnt, wenn man die Funde verliert. Aber ich wollte sagen, da ist vor Jahren es passiert, als ich da auch war, eingeladen zu einem Gast, dass ich mit weißer Weste, ich glaube mit weißer Jacke und mit Mütze, eines Tages mal da in Lucarno spazieren ging. Ich erzählte genau, wie es war und dachte wie Aga Khan, was kostet die Welt? Ich denke, man kann ja auch mal so auftreten. Sonst sitze ich immer auf Kanzeln und immer einen schwarzen Anzug an, immer einen Schlips, jetzt gehe ich mal mit weißer Jacke. Und ich musste lachen und so ging ich mit dem Spazierstock da rum und als ich in Lucarno so ein bisschen gehe, da gucke ich rum, da ist hinter mir dauernd, also wenn ich einen Magnet im Bauch habe, ein katholischer Pater mit seiner Kutte. Und ich denke, das ist ja komisch. Ich mache wieder eine Tour, wie das Kirchchen von Heilbronn, der Mann immer hinter mir. Nicht? Ich denke, dies ist ja fast witzig. Die Sache müssen wir doch mal testen. Da denke ich, jetzt will ich die Sache mal auf den Grund fühlen. Ich will mal wissen, was los ist. Ich setze mich da auf der Bank, der Mann kommt auch, setzt sich hin mit seiner Kutte. Wir gucken uns an, wir lächeln uns an. Er sagt, Bieno Giorno, ich sage auch Bieno Giorno. Er fängt Italienisch an, aber da war mein Italienisch ja zu Ende. Und da guckt er mich ganz freundlich an und ich will nur wissen, warum hat dieser Mann, ist er so hinter mir her? Da muss ja irgendetwas sein. Und da fragt er, parlez-vous français, monsieur? Ich sage, un peu, also ein bisschen Französisch. Naja, aber er spricht so schnell Französisch. Ich sage, nix, compris, nix, gar nix, nicht. Naja, mit einmal guckt er mich wieder an. Da sagt er, sprechen Sie Deutsch? Ja, ja, ich sage, ich bin Urgermane. Ah oh ja, er war auch in Deutschland gewesen. Ich sage, ja, nun sagen Sie mal, warum verfolgen Sie mich? Da sagt er, guckt er mich ganz groß an, sind Sie ein Millionär? Auf die Frage werde ich nicht kommen. Ich denke, das will der wissen. Und da packt mich, also, naja, der Bauernschalk nimmt mir das nicht übel, ich darf es einmal so sagen. Und ich sage, aber selbstverständlich. Und da guckt er mich an und sagt, das habe ich sofort gewusst. Das muss ein Millionär sein. Tja, und dann sagt er, ich komme aus dem Kloster und so und so, arme Leute Kloster oder sowas, macht er mir klar, ich bin jetzt in Lucarno und ich habe nicht genug Money, Geld. Könnten Sie mir ein Menü für den Abend stiften? Ich gucke ihn an und rücke näher und sage, aber selbstverständlich, wie sich das für einen Millionär gehört. Da nimmt er mich in den Arm und sagt, oh, danke, danke, merci und alle möglichen Bezeugungen. Ja, ich sage, nun müssen wir etwas erklären. Sehen Sie mal, ich bin zwar, also ich muss erst mal sagen, wir beide sind so ein bisschen verwandt. Nämlich, wir sind so richtige Brüder, sind wir vielleicht ja nicht, aber so Halbbrüder. Nicht? Jetzt in der Ökumene, da versucht man alle möglichen Dinge, nicht? Und das haut ja doch nicht ganz hin, man versucht es immer wieder, das kann auch nicht hinhauen, solange man nicht die Mitte richtig gefunden hat und von der Mitte fragt. Nicht? Und dann ist das alles Experiment oder Diplomatie. Aber sehen Sie, das ist dann Gefahr. Aber sehen Sie, wir sind Brüder. Ich bin nämlich lutherischer Pfarrer und Sie sind katholischer Priester. Oh, 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 oh. Ich sage, ja, ruhig, ruhig Blut, mein Sohn. Nicht? Ich sage, wir sind ein bisschen verwandt und es stimmt auch mit der Erbschaft. Nämlich, ich bin Erbe, nicht wahr? Meine Erbschaft liegt im Himmel. Nicht? Ich habe eine unheimliche Erbschaft zu erwarten. Nämlich, Paulus sagt, sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wie anders mit Leiden, durch die Anfechtungen mit hindurchgehen, durch die Krisen, die Bauchschläge hier nehmen, wie wir sie in Killingen manchmal auch kriegen. Die verbrannten Scheunen und das alles einkalkulieren und immer noch wissen, hinter diesen Widerständen liegt der Sieg Christi. Der Herr ist größer als alle Widerstände, er ist Sieger. Diese Vertrauen zum Herrn gibt sich und gibt das Durchstehvermögen, die Sonne wird aufgehen. Alles kann passieren, das Wort bleibt. Und der Herr steht zum Wort. Wir glauben sein Wort. Das ist das Fähnlein der Aufrechten von Krillingen und muss es bleiben. Und anderwärts auch. Kurz und gut. Da sagt er, ich sage, ja, sehen Sie, die Erbschaft liegt im Himmel, Brüderchen. Aber ich lebe ganz gut von der Erbschaft. Ich kriege nämlich immer die Zinsen. Ich gehe jeden Morgen zur Post und hole die Zinsen ab. Und die genügen völlig. Nicht? Sie sehen, meine Weste, mein Rock, ich stehe glänzend dabei. Er nickt. No, 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 no. Ich sage, nun, allons, avanti, mein Freund, hoch. Sie wollen Menü zum ersten Hotel? Mitkommen. Wir hingegangen, er wollte erst nicht. Ich rief ihn Ober, Ober, Speisekarte. Er guckte da oben, die billigeren, ich sage, Herr Ober, ich will euch nicht sagen, was gekostet hat. Hier, das Beste kriegt das Brüderchen. Als aufgefahren wurde, da stand ich dabei bei meinem katholischen Bruder, ich sehe noch sein Gesicht. Oh, 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 no, 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 oh, oh, ich sage nix, 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 ruhig, nicht Klappe halten, nicht wahr, hier, essen, 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 manger, ran, nicht, mein Sohn. Und da sagt er mir, als er sich langsam heransetzte, an den vollgedeckten Tisch, das Wort werde ich nicht vergessen, Brüderchen, Brüderchen, im Himmel sehen wir beide uns wieder. Ich sage, ja, wo die Millionäre sind, wo was haben, nicht, wo die Auszahlung ist, da sehen wir es wieder, nicht, haben wir uns in den Arm genommen und gingen auseinander. Also ich wollte etwas sagen, Brüder und Schwestern, Petrus meint, wenn du wirklich eingebucht bist in die Erbschaft, unterwegs bist zur Erbschaft, wenn du Gott das zutraust, was der Herr gesagt hat, das einzige Mal, wo er gesagt hat, ich will, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass du das wirklich ihm abnimmst, dann müsstest du ja eigentlich fröhlich sein. Dann kannst du kein langes Gesicht machen, dann musst du ein breites machen. Nicht? Dann muss etwas von der Hochzeitsfreude bei uns sein. Dann darf auf einem Erweckungstag unter keinen Umständen hier Leichenmusik kommen. Nicht? Versteht ihr? Da muss Freude da sein. Der Herr Jesus hat uns die Erbschaft immer geschildert, nicht, versteht ihr, und den Weg des Christen als Weg zur Hochzeit. Und hast du schon einen gesehen, wenn er zur Hochzeit geht, der nicht fröhlich ist? Ich habe zwar Leute in Aalen gesehen, die von der Hochzeit, wenn sie kamen, ein komisches Gesicht machen. Einmal eine Frau, nicht wahr, da war das Essen, dauerte manchmal 5 Stunden, nicht? Und da traf ich diese Frau und sage, Frau so und so, meine Güte, was mit Ihnen los? Sie sehen so blass aus. Ich sage, Herr Pastor, ich komme von der Hochzeit, ich habe zu viel gefuttert. Nicht, das soll ja auch nicht sein. Aber ihr versteht mich, sonst ist Hochzeit eine fröhliche Sache. Sei Hochzeitsbitter Gottes. Erbschaft. Nimm dieses Wort heute Nachmittag mit zur Erbschaft. Trau es dem Herrn zu. Eingebucht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Siehst du? Das ist Bewegung zur Heimkehr. Das zweite, Bewegung zur Freude, sagt Paulus. Unaussprechliche, Petrus, unaussprechliche herrliche Freude. Nicht zum Vergnügen, wo man nachher böses Gewissen hat, wo es näher ist, wo die Enttäuschung kommt, sondern zur Freude. Nicht? Wisst ihr, die Welt ist so schrecklich freudearm. Wenn ich die Jungs hier spreche und in der Seelsorge habe, und ich bin so glücklich, wenn ich mit Ihnen zusammensitzen kann. Oder am Donnerstagabend hier in der Bibelstunde bin und so, nicht wahr, in der Bibelarbeit und wir gemeinsam dann die Hände falten, beten und da drüben, nicht, versteht ihr? Dann, und ich dahinter horche, hinter ihr Leben, dann ist es immer etwas, die Tragik ist, sie suchten Freude und fanden genau das Gegenteil. Der Mensch kann die Freude nicht schaffen. Die Freude, die befreit, die Freude, die erlöst, die Freude, die in Bethlehem im Präludium angestimmt wurde von den Engeln. Die Freude, die allem Volk wieder fahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Damit ist Freude. Das ist die Mitte. Und die Freude, die sich erfüllte, als Jesus zum Kreuz ging und sagte, meine Freude soll über euch kommen, damit eure Freude vollkommen sei. Also, die Freude muss über mich kommen, ohne das Kreuz meines Heilandes, sagt Jesus. Ohne seine Gottverlassenheit, dass er meine Lebensfrage durchlitt, durchstand und löste. Auch für mich kein Ostermorgen, Nur dort kann ich die Freude finden, wo ich mich los bin. Dort, wo ich mich abgeben kann. Wo ich meine Lumpen abgebe und ihn hernehmen kann. Und im Glauben an ihn aus der Waisenkindschaft, aus der Fremdlingschaft herauskomme. Und das Dritte. Petrus sagt, das Ziel der Heimkehr ist der Seelenseligkeit. Das ist nicht die erfüllte Mitmenschlichkeit. Es ist im Grunde ganz egal, wie viel Kasseler Rippen und wie viel Koteletts ich gefuttert habe oder wie viel Champagner. Das macht dein Leben nicht ein Haar glücklicher. Im Gegenteil, die meisten Menschen werden unglücklicher, aber das macht dein Leben glücklich. Dass du die volle Genüge hast, dass du dich los bist, dass du dich freuen kannst, dass Ostern ist, dass du weißt, das Ziel ist alles, der Weg ist nichts, dass du mit dem Heimweh unterwegs bist und dich da nicht belügst, dass du das Heimweh kennst, das Erfüllung sucht und, wenn du heute im Erweckungstag hier bist, dies Heimweh auch bei anderen erhorchst, sie nächstes Mal mitbringst und zum Gemeindetag fährst, andere mitnimmst. Wenn wir auf den Kirchentag nicht mehr gehen, dann deshalb. Ist eine bittere Sache, ich kriege immer Briefe, warum geht ihr nicht hin? Ja, wisst ihr, es ist schwierig, weil wir dann das Potenzial des Unglaubens zu stark fördern, würde ich sagen. Weil wir einer Theologie eine Konzession machen, die wir nicht mitmachen können. Weil ich mich da vorkomme wie einer im Judaskuss. Nicht, man nimmt uns so am Rande, man darf sprechen, man darf vielleicht auch zwei, drei was sagen, aber wir sind genau abgedreht, nicht? Es geht so, als wenn ich manchmal auf einer Pfarrertagung war, wo sie wussten, der Kämmerer, dieser Pietist, dann sitze ich zwar da, aber dann kommt diese reservierte Kühle, nicht? Da wird man so schön einbalsamiert. Versteht ihr, das kenne ich, versteht ihr? Und deshalb wollen wir Gottes Volk uns sammeln und wir wollen hier gründen in Krelingen, nun will ich es mal massiv sagen, ein Heimkehrerverband, der heimkehrt zum ewigen Ziel hin und sich das Ziel nicht verrücken lässt, der sich ausrichtet, nicht nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach der Erfüllung die der Weltveränderung, der klassenlosen Gesellschaft oder was da kommt. In Saigon hat der Mann am Abend, das habe ich gehört, gesagt, als Saigon besetzt wurde, jetzt fängt die Revolution erst an. Und vor kurzem hat Mao zu einem englischen Missionar gesagt, auf Wiedersehen in 5 Jahren in London. Das ist der andere Weg. Es gibt keine Brücke zwischen der Utopie des Kommunismus. Wenn Theologen das glauben, dann sind sie hirnverbrannt. Hier kommt die Krise, die wird nur gelöst im Martyrium, im Leiden, in den Weg, den wir Jesu nachgehen. Aber in einer erfüllten Seligkeit, in dem Garantieschein, Jesus lebt. Nun ist der Tod uns der Eingang in das Leben. Mit dieser Gewissheit marschieren wir. Sind wir eine marschierende Kolonne mit dem Heimweh im Herzen. Hast du es noch oder hast du es verloren? Und spürst du hinter allem Heimweh der anderen und hinter all den verkehrten Wegen doch auch jene Bewegung, die so gefährlich wird, wie Amos sagt, wenn man die Unruhe an jene Grenze führt, wo man nicht mehr finden kann, wo die Bibel sagt, die Sünde wider den Heiligen Geist geschehen ist, wo alle Lampen erloschen sind. Schlimmeres kann nie passieren, als wenn der Mensch sich selber verraten hat, wenn er alles verloren hat und Gottes Gericht sein eigenes Gericht geworden ist und umgekehrt. Und seht, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich schließe. Ich muss in diesem Augenblick denken an jene Zeit, wo ich noch in Wien studierte, im ersten Semester. Ich bin ein Kind in Ravensberg, ein Bauernsohn. Und ich weiß, wie ich dort in der Maria-Hilfer-Straße, ich habe vor einiger Zeit da in der Stadtkirche gesprochen, da fiel es mir wieder ein, wie ich da saß, eine gute alte Wirtin, und ja, mit einem Mal kam was Komisches. Der Apfelstrudel schmeckte nicht, da gab es immer Knödel. Wir Norddeutsche, wir sind Kartoffelleute, naja. Und es schmeckte nicht. Und meine Wirtin versuchte alles mit mir, holte Kartoffel, aber schmeckte auch nicht. Und ich wurde immer dünner. Ich war schließlich nur noch ein Strich im Gelände, nicht? Ja, was nun denn, nicht? Tja, schließlich sagte meine Wirtin, Sie müssen mal zum Arzt gehen, Herr Kemmler. Ich sage, gut, ich gehe zum Arzt. der klopfte mir die Arme ab, die Beine, er guckte in die Augen, nicht? Und ich habe manchmal den Verdacht, denn so, nicht wahr, wenn man mit dem Geschirr klimpert, na ja, nicht? Und dann schließlich guckte er mich an und meinte, ja, das ist auch denn meistens so, ich will aber Bruder Weber damit nicht wehtun. Dann kommt manchmal so eine Antwort, wo ich so ein bisschen kritisch bin. Er sagte, müssen ja wohl die Nerven sein. Nicht? Das stimmt ja meistens immer. Und dann verschrieb er mir ein Mittel, ich holte mir die Pulle von der Apotheke, ich trank sie aus, aber ich kriegte keinen Appetit. Und dann bin ich da rumgelaufen und schließlich sagte mein Freund, heute Professor in Salzburg, der Mediziner war, der sagte mir, du musst zur Universitätsklinik, da ist ein berühmter Mann, der hat die besten Diagnosen von ganz Österreich, ein Hofrat, da geh mal hin. Nun gut, ich stellte mich in die Kette und schließlich kam ich da an bei ihm und dann guckt er mich an, grüß Gott, er guckt mich an, Sie sind kein Österreicher. Ich sage, nein, 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 ich bin Niedersachse, ja, ja, in Ravensberg, Westfalen. Aha, wo wohnen Sie da? Er fing ein Gespräch an, ich musste mich setzen, draußen standen Schlange. Er wurde mit einmal immer aufgeschlossen, er guckte mich an, ich erzählte von meinem Heilternhof, ich erzählte von meinem Vater, von meiner Mutter, oh. Und dann wollte er immer noch mehr wissen, die halbe Verwandtschaft, hatte ich schließlich gesagt. Nicht? Mit einem Mal fiel mir ein, Mensch, das wollte ich ja gar nicht. Was wollte ich denn hier? Ich sage, entschuldigen Sie, Herr Rat, nicht wahr, da ist eine Geschichte, Sie sehen ja nicht, es geht überhaupt nichts, kann ich verdauen, gar nichts. Nicht, da ist alles nicht in Ordnung, soll ich mal meine Jacke ausziehen, die Hemd, nicht, müssen Sie die Uhr mal untersuchen. Und da guckt der Mann mich ganz groß an, werde ich nie vergessen, und sagt mir, ist nicht nötig, ich weiß schon. Was? Da war ich fertig. Wisst ihr, das sind die ganz großen Ärzte, die einen untersuchen und man merkt es gar nicht. Und dann sah ich, Sie wissen, ja. Nun interessiert eins, ich sage, Herr Rat, ist das eine schlimme Sache? Er guckt mich an, man kann halt dran sterben. Nun, lieber Scholli, mich laust der Affe. Ich sage, Herr Rat, gibt's da ein Mittel? Väterlich stand er auf, ich sehe ihn noch, nimmt mich so halb in den Arm, als wenn ich sein Junge wäre und sagt, Gott sei Dank. Ich sage, darf ich Diagnose wissen? Da kam das Wort, schauen's, Sie haben halt Heimweh. Ich denke, wat, das kann doch nicht stimmen. Das ist genauso, als wenn man ein Kind sagt, der Nuckel, nicht? Du mit dem Alter und Heimweh, wo gibt's denn sowas? Ich sage, Herr Rat, nun kommt die Ecke, damit schließe ich. Das müsste ich doch wissen. Und diese Antwort habe ich nie wieder vergessen von dem Geheimrat. Er sagte, sehen Sie, man kann Heimweh haben und weiß es nicht. Und da dachte ich an den, der am Kreuz die Arme aufstreckt zur ganzen Welt. Und der gebetet hat in seiner Gottverlassenheit, als er uns die Wiedergeburt bringen wollte, die Möglichkeit der Veränderung. Der gebetet hat, Vater, vergib ihnen, wie heißt es, denn sie wissen nicht, was sie tun. An die, die Heimweh haben, die rumlaufen jetzt, überall hingehen und meinen, wenn sie hier zum Erweckungstag kämen, das wäre ein verlorener Nachmittag, die lieber woanders sind, versteht ihr, sie wissen es nicht und haben doch Heimweh. Die, die Unruhe haben, die Unruhe, die in der Hölle enden kann, wenn sie nicht zur Ruhe führt in Gott. Und das ist unser Auftrag hier in Krillingen. Die auserwählten Fremdlinge rauszurufen. Und dann habe ich gesagt, Herr Geheimrat, was kann ich machen? Er sagt, den Koffer packen, nach Haus fahren. Ich sage, Herr Rat, mitten im Semester? Ja, natürlich. Herr Rat, wollen Sie mir nicht ein Rezept verschreiben? Nein, nach Haus fahren. Ich sage, meine Schuld, ich fasste die Tasche. Sie bezahlen nichts, grüßen Sie Ihre Mutter, Ihren Vater. Fahren Sie gleich ab. Da war ich draußen, mein Freund sagte, was hat er gesagt? Sagt er, abhauen, nach Hause. Was? Ja, ist richtig, sagt er. Ich habe Heimweh. Aber Mensch, das weiß ich gar nicht. Du, die Diagnose von dem stimmt. Dann bin ich in Zug gesetzt, in St. Pölten schlief ich noch im D-Zug, in Hannover dachte ich, so langsam wie dieser dämmelige Zug hat noch keiner gefahren. Als ich durch die Porta fuhr, da hatte ich meinen Koffer schon in der Hand, Maccabi Bars, ich denke, ist immer noch nicht Bünde. Endlich kam Bünde. Der Zug hielt noch nicht, war ich raus, Und ich wollte zur Sperre und da fiel mir ein, damals musste man die Karte noch abgeben. In Österreich brauchte man das nicht. War ich meine Karte, alle gingen durch, ich suchte und suchte, hatte ich so schön verpackt. Und schließlich denke ich, der Mann da rief schon zu, gehen Sie da hinten, da können Sie nachlesen. Ich denke, nein, Herr Freund, nicht, ich mit meinem Heimweh, nein. Ich sage, nein, entschuldigen Sie. Ich sage, nein, nix. Ich fasste, ich suchte noch immer und ich sage, ich dachte, nein, der Mann sitzt da im Kasten, ich bin auf alle Fälle schneller als er, Ich komme durch, nicht durch die Sperre. Und ich sage, hören Sie mal, der berühmteste Arzt von ganz Österreich, nicht? Hören Sie? Ja, der hat bei mir etwas Furchtbares festgestellt. Was denn? Ich habe Heimweh, ich muss sofort nach Haus. Die Karte kriegen Sie morgen. Bums war ich durch, der hat noch gemeckert, ohne Ziegenmilch, da war ich längst über alle Berge. Nicht? Und dann war ich vom Elternhof, ja, das ist für mich Heimkehr. Aber ist nur ein Gleichnis, wie ich es nicht besser sagen kann, euch. Da sehe ich meinen alten Vater mit den grauen Haaren, wie er die Kühe aus der Wiese lässt, hat mich gar nicht gesehen. Es war Sonntagabend. Ich meinen Koffer weg, einige Sätze, umarme meinen Vater. Er konnte sich jetzt gar nicht fassen. Junge, bist du gut? Ich sage, ja, Papa. Ja, Junge, oh, komm. Du, ist das Semester denn all to inne? Ich sage, nein, Papa, das Semester ist noch nicht to inne. Ja, Junge, komm, das ist schlecht gut. Ich sage, ja, Papa, das hat seinen Grund. Ja, worin denn? Oh, die Frimschluhe da in Österreich, die könnte nicht quaken. Nicht, was Mama macht, Schafritzen bei uns zu und Kums, nicht? Lecker, Tante Becker. Nicht, das war anders. Ja, das soll wohl stimmen, Junge, ja, das soll wohl stimmen. Ich sage, Papa, die Kohle läuft da alle weg. Auch Leute, dumm weißt du doch laufen. Ich sage, Papa, der Kuffer da. Och, dann könnte der anderen ja halt. Oh, was zahlt sich die Mutter von dem Jungen? Ne, komm mal mit, mein Junge, nahm er mich in den Arm. Die Kühe, völlig uninteressant. Wir gehen da bei uns auf den Hof. Mit einmal geht die Flurtür auf und meine Mutter mit ihren grauen Haaren wie so ein Segelflieger. Oh, komm, Junge, bist du? Ich sage, jo, Mama. Ist das Semester heute inne? Ich sage, nein, Mama, das ist noch nicht inne. Oh, Junge, was bist du schlecht gut? Ich sage, ja, Mama, das kannst du wohl sehen. Das schmeckt nicht, ich kann nicht irren. Oh, wie kommt denn das? Bist du mein Doktor, Wian? Jo, da bin ich Wian. Ihr könnt doch platt verstehen, nicht? Ich sage, ja, Mama, da bin ich Wian. Ja, was sagt der Doktor denn? Ach, Mama, das mag ich nicht sehen. Das kannst du mal doch sehen. Ich sage, ja, Mama, der sagt, ich gehe nach Hause wollen. Oh, da ist ein Gorn-Doktor. Da ist ein Gorn-Doktor. Das soll wohl stimmen. Es geht da, da bist. Komm mal rein, Junge. Kaum drin. In Wien kriegte ich keine Schnitte runter. Lut um Bühren, Schinken heil. Jo, Westfalen ohne Schinken, wer kann sich den vorstellen? Und dann 10 Spiegeleier in der Pfanne. Und da wurde ein Tisch gemacht. Und dann saß ich am Tisch. Und als ich so das 6. Spiegelei esse und da immer noch am Schneiden bin beim Schinken, da sehe ich meine Mutter immer noch, wie sie die Hände zusammenschlägt und sagt, oh, komm. Der Junge wird überhaupt nicht mehr satt, der ist ganz verhungert. Und ich saß da, in Wien keine Schnitte, Brot aus der Heimat, wurde überhaupt nicht satt. So was Komisches. Nun will ich das Gleichnishafte sagen. Jesus hat es ja auch ganz massiv in dem Bilde geschildert beim verlorenen Sohn. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Festmahl wurde gemacht. Der Kuss des Vaters war da, das neue Kleid, die Schuhe, der Ring, der Bezug wechselte. Das erfüllte Leben kam. Das große Ziel, das war gewiss. Und damit fing das Leben an. Und damit fängt mein Leben an. Die Wiedergeburt, die Veränderung meines Lebens ist Christus. Sonst gibt es keine für den Himmel. Wehe, wenn er sie nicht ist. Und so schließe ich mit diesem Thema, diese Trilogie. Umkehr, Einkehr, Heimkehr. Zur erfüllten Seligkeit, da, wo ich futsch bin, da, wo meine Uhr in richtigen Bezug zur Uhr Gottes geht, wo ich entdecke, ich bin noch da im Himmel. Alle Gedanken, sagt Betzel, sind im Himmel nur ein Gedanke, Jesus in Ewigkeit. Er die Mitte, A und O, er die Erfüllung, Königtum, Priestertum. Und was die Bibel schildert mit goldenen Gassen, all die Bilder, die ja alle stimmen, die sind alle nur vorläufig. Sie werden immer gesprengt. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, das hat Gott bereitet. Vor uns liegt Großes. Blumhardt hat gesagt, wenn man uns begräbt, wir haben wenig zu verlieren. Wir haben alles zu gewinnen. Alles hat Gott auf eine Karte gesetzt. Die Chance hast du. Nimm sie. Und deshalb nimm sie nicht morgen, sondern gleich. Und so schließe ich diesen Erweckungstag, indem ich euch bitte, betet für dieses Werk. Opfert auch etwas hinein in die Studentenwohnungen. Wir haben unsere Studenten jetzt, die meisten hier im Dorf wohnen. Wir müssen die Häuser mieten. Wir wissen nicht mehr, wo sie unterbringen. 23 Theologiestudenten im letzten Semester. Es läuft breiter. Wenn Bogiertz kommt, wir überlegen, eine Akademie, Gemeindeakademie. Wir suchen das Modell. Beten, glauben, für morgen. Für die Endkirche, für die Gemeinde, die durch muss. Und das seid ihr mit hineingefordert. Eure Gaben, eure Kräfte, eure Aufgabe. Der Herr kommt, das Ziel ist alles, der Weg ist nichts. Und so schließe ich mit dem Wort, das Generalfeldmarschall von Sepp seinen Truppen zurief, im Augenblick, als sie in die Schlacht rückten, da rief Sepp ihnen drei Worte zu. Kameraden, vorwärts! Aufwärts, heimwärts. Amen. Wir stehen auf und beten. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass wir deinem Wort, deiner Unterschrift vertrauen dürfen. Und wenn die Welt in Trümmer geht, dein Kreuz, Herr, und erschüttert steht. Und wenn das Herz in Stücke bricht, mein Gott, mein Herr, dich lasse ich nicht. Wir danken dir für die Sonne, Herr. Du hast das Seufzen erhört, auch meins heute Nacht. Und ich danke dir dafür. Und du wirst dieses Werk weiterführen, vollenden. Du wirst Mitarbeiter schenken. Du wirst betende Herzen und auch Gaben geben. Denn dein ist beides Silber und Gold. Und wir danken dir dafür, dass wir mitziehen dürfen am Netz. Und wir beten jetzt unter deinem Kreuz in Dankbarkeit gemeinsam dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von